Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Folge 703 des Audiocasts zu CC2TV. Und ich denke, dass bei einer so hohen Anzahl von Folgen mittlerweile so viel, Routine eingekehrt ist, dass man gar nicht mehr so groß darüber nachdenken muss, was man hier tatsächlich beachten muss. Beachten muss ich auf jeden Fall. Ich möchte alle begrüßen, die jetzt wieder zuhören. Ich möchte alle bitten, wenn ich irgendwann meine Meinung sage, die als meine Meinung einfach nur hinzunehmen und nicht als universelle Weisheit oder Wahrheit. Und ich möchte alle bitten, weiterhin so positiv zu denken, wie ich das aus so vielen Zuschriften immer wieder mitbekomme, die mich erfreuen, worüber ich mich wirklich freue. Ja, es ist schon so. Ich habe schon viele Jahrzehnte jetzt vor dem Mikrofon gesessen, um nicht nur diese Produktion hier zu machen, sondern natürlich auch viele andere für viele andere Firmen. Und habe nun meine Erfahrung auch im Schnitt und ähnlichen Sachen, so dass alles, ich möchte mal sagen, deutlich einfacher geworden ist von Mal zu Mal. Ein Wunsch von mir wäre es noch, wenn ich meine Texte, die ich natürlich aus unterschiedlichen Quellen zusammen lese und schreibe, wenn ich diese Texte eventuell von einem automatischen Rudolf sprechen lassen könnte. Ja, ist ja kein Problem, im Grunde genommen die eigene Stimme zu digitalisieren und dann dem die Texte zu geben. Aber das hört sich einfach nur doof an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie ich spreche, kann die KI, so wie ich es bisher ausprobiert habe, nicht sprechen. Weder in der Betonung, noch mit den Pausen, noch mit alles, was eben dazugehört, das geht zum Glück noch nicht. Wäre es zwar einfach, würde mir viele Sachen ersparen, auch den Schnitt, wo ich die ganzen Versprecher rausholen muss oder irgendwelche anderen Dinge. Aber eigentlich das Aufsprechen macht noch Spaß. Der Schnitt macht nicht mehr so besonders viel Spaß. Das ist einfach nur Konzentrationsarbeit. Und die Hände können das von allein, aber man muss ja doch dann immer wieder hören und gucken, was hast du da für einen Fehler gemacht und ist das richtig oder da wieder ein Versprecher, ist das lässlich oder muss das korrigiert werden, muss das neu eingesprochen werden. Ja, es ist Arbeit, muss ich sagen, aber Arbeit, die ich immer noch gern mache, auch wenn es mich teilweise viel Konzentration kostet. Und gerade die Konzentration, die lässt immer mehr nach bei mir. Und auch Kurzzeitgedächtnis. Jetzt war ich diese vergangene Woche beim CT, dabei rausgekommen ist, dass ich immer noch Gehirn im Kopf habe. Und vor allen Dingen, dass nichts Gravierendes Negatives zu finden ist. Und das macht mich soweit ganz froh. Nur meine Vergesslichkeit, weiß ich nicht, ob ich die überbewerte, aber manchmal mache ich irgendetwas oder fange etwas an und weiß dann nicht mehr, was ich machen soll. Aber umso mehr Leute ich darauf anspreche, umso mehr bekomme ich gesagt, dass es denen genauso oder ähnlich geht. Naja, also es ist vielleicht eine Alterserscheinung, aber es ist noch keine Arterienverkalkung, hoffe ich doch. So, viel Gequatsche. Ich möchte mich gleich am Anfang auch bei Spendern bedanken, was normalerweise auch am Ende ist. Da gibt es zwei Spender, die öfter mal wieder doch tief in die Tasche greifen und nicht genannt werden wollen. Bei denen möchte ich mich ganz besonders bedanken, weil sie regelmäßig spenden und für den Erhalt unserer Sendung weiterhin der Garant sind, möchte ich mal sagen. Bei Google, also YouTube, das wird, meine ich, von Monat zu Monat weniger mit den Spenden. Wenn wir an irgendeiner Untergrenze sind, dann hat das keinen Sinn mehr mit denen. Ja, Problem ist natürlich, wir machen keine Werbung. Ich bekomme jede Woche 10, 20 Angebote, dass ich irgendetwas in irgendeiner Art bewerben soll, irgendwo mitmachen soll, irgend in einen Pool einsteigen soll. Ja, wenn ich kurz vorm Hungertod stehen würde, wäre das möglicherweise akzeptabel, aber noch ist es nicht so weit. Und wir müssen sehen, dass wir mit dem, was wir haben, auskommen, dass wir da hinkommen. Und dank der Spender funktioniert das auch. Nur mich zu verkaufen als Werbefigur, weiß ich nicht, ist einfach nicht mein Ding. Ich sag lieber, das finde ich scheiße, oder ich sag lieber, das ist zwar nicht so gut, aber es macht doch Spaß, oder die ehrliche Meinung, das, wie ich es empfinde. Andere empfinden das anders. Aber sie können zumindest erkennen, dass da irgendwelche Dinge nicht in Ordnung sind. Ich muss mich nicht danach richten, was mir irgendeiner, der mir irgendetwas schenkt oder zur Verfügung stellt oder wofür er mich bezahlt, dass ich das erzähle. Und sind Sie mal ganz ehrlich, schauen Sie sich mal die Fernsehwerbung an. Die ist ja sowas von... Ich weiß nicht. Also wahrscheinlich wird die mittlerweile im Kollektiv in Irrenhäusern produziert und ist auch nur für Irre. Das ist ja nun alles nicht mehr normal, was da so kommt. Aber naja. Gut. Lassen wir es damit bewenden. Nee, halt, noch nicht abschalten. Ja, ich will ja noch was machen. Ich habe mir ein paar Sachen ausgesucht. Es kann sein, dass es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu speziell und wissenschaftlich ist, aber ich habe mir nun mal auf die Fahne geschrieben, Dinge, die nicht so allgemein überall breitgetreten werden, die herauszuholen und die als Basis zu benutzen für einen Bericht, um auch mal über den Tellerrand zu sehen, um auch mal zu wissen, was passiert da außerhalb von den Sachen, die uns normalerweise wichtig sind. Naja, dann bin ich mal gespannt, was ich darauf für Reaktionen bekomme. Es sind hochinteressante Themen und hochinteressante Entwicklungen. Ich denke, hören Sie einfach mal zu. Mal sehen, wie es in der Masse ankommt. Fangen wir mal an mit verdrehten Mehrkernglasfasern. Ich weiß keiner, was es ist, kann ich mir lieber vorstellen. Also, verdrehte Glasfasern können Licht so führen, dass es weniger empfindlich auf kleine Fehler reagiert. Ein Team aus Cambridge und Bath hat im Februar 2026, also gerade im vergangenen Monat, gezeigt, dass man Mehrkernglasfasern während der Herstellung gezielt verdrehen kann. Dadurch entstehen spezielle Lichtwege, die sich weniger leicht verlaufen. Das könnte Glasfasernetze, Sensoren und auch empfindliche optische Experimente langfristig robuster machen. Der Ausgangspunkt ist ein Fertigungsdetail. Das klingt harmlos, aber einfach. Beim Ziehen der Faser wird die Vorform kontrolliert gedreht. Das Cavendish-Laboratorium der Universität of Cambridge hat dazu am 23. Februar berichtet, dass hinter dieser Drehung etwas steckt, eine Idee aus der Physik, die sonst eher in Festkörpertheorie vorkommt. Topologische Isolatoren. Bei solchen Systemen gibt es Zustände, die besonders stabil sind. Ein anschauliches Bild, vielleicht kann man es dann verstehen. Bestimmte Randwege bleiben erhalten, wenn man das Material kleine Störungen einbaut. Die Forscher übertragen das Prinzip auf Licht in einer Faser. Warum ist das überhaupt interessant, habe ich mich gefragt. Und wahrscheinlich fragen Sie sich auch. Also, wer Glasfasertechnik kennt, kennt auch das Grundproblem. Licht soll in einer klar definierten Form und Richtung laufen. In der Realität ist eine Phase nie perfekt. Was schon? Schon kleinste Unregelmäßigkeiten können Licht streuen. Das bedeutet Verlust. Aber auch Rückstreuung. Licht läuft teilweise wieder zurück zur Quelle, wo es eingespeist wurde. Das kann Signale verfälschen, Rauschen erhöhen und die Stabilität von Systemen verschlechtern. Besonders bei hohen Datenraten oder bei sehr empfindlichen Messaufbauten. Und dazu kommt ein zweites Problem, das in der modernen Netztechnologie immer wichtiger wird. Man will mehr Daten durch ein Kabel drücken, könnte man eigentlich sagen. Eine naheliegende Lösung dafür sind mehr Kernfasern. Statt eines Kerns gibt es mehrere Kerne, also mehrere parallele Lichtkanäle in derselben Faser. Das klingt ideal, hat aber einen Haken. Wenn die Kerne dicht beieinander liegen, können sie Lichtmoden zwischen den Kernen koppeln. Dann mischen sich Kanäle. Man kann es sich wie Übersprechen vorstellen. Eigentlich sollten getrennte Gespräche getrennt bleiben, aber Stimmen lecken in den Nachbarkanal. Das erhöht den Aufwand für Signalverarbeitung und macht die Übertragung weniger zuverlässig. Genau an dieser Stelle setzt die Studie an, die am 20. Februar 26 in Nature Photonics veröffentlicht wurde. Zu den Autoren gehörten Nathan Roberts, Brooke Salter, Jack Binchy und Peter J. Mosley und weitere, die alle da noch genannt worden sind. Aber das waren eben die hauptsächlich an dieser Studie Beteiligten. Anton Soslow am Cavendish-Laboratorium war auch genannt. Die zentrale Behauptung, durch die eingebaute Verdrillung kann die Faser so gestaltet werden, dass das Licht bevorzugt in besonders stabilen Bahnen läuft, statt sich leicht durch Störungen zurückzustreuen oder in benachbarte Kerne mischen zu lassen. Ein wichtiger Punkt dabei ist Symmetrie. In einer normalen Faser gilt vereinfacht, vorwärts und rückwärts sind prinzipiell gleich möglich. Wenn etwas Licht streut, findet ein Teil davon leicht den Weg zurück. Durch die Verdrehung wird diese Gleichwertigkeit gezielt gebrochen. In der theoretischen Beschreibung wirkt es so, als gäbe es ein magnetähnliches Feld für Licht. Gibt es nicht. Ist nur eine Metapher. Bei optischen Frequenzen ist das normalerweise schwer zu erreichen, weil Material dort kaum magnetisch reagiert. Hier übernimmt die Geometrie diese Rolle. Die Verdrehung, also diese Geometrie, erzeugt den Effekt ohne echten Magnetismus. Das Ganze ist nicht bloß eine Laborspielerei mit exotischen Materialien. Die Forscher nutzen Standardmaterialien aus den Telekommunikation und weiteren etablierten Fertigungsprozessen, der oft als Stack and Draw genannt wird. Dabei wird eine Vorform aus vielen Elementen zusammengesetzt und dann zur Faser ausgezogen. Der Trick ist, die Vorform während dieses Ziehens zu rotieren, sodass die Verdrehung im fertigen Glas dauerhaft eingefroren wird, könnte man sagen. Peter Mosley von der Universität of Bath beschreibt das als überraschend einfach und praktische Idee. Eine kontrollierte Verdrehung reicht, um neue stabile Lichtpfade zu erzeugen. Was bedeutet stabil? Hier konkret in der Topologie spricht man von topologischen Schutz. Das heißt, bestimmte Lichtzustände verschwinden nicht sofort, wenn man kleine Störungen einbaut. Man kann das als Robustheit gegen Fertigungsfehler und gegen kleine Defekte im Material verstehen. Und genau das wäre für Anwendungen ein echter Gewinn. Datenzentren und Glasfaserstrecken, bei denen Zuverlässigkeit zählt, Chip-to-Chip, Verbindungen zum Beispiel, bei denen Rückstreuung stört, präzise Sensoren, bei denen kleine Driftseffekte erzeugen und sogar photonische Quantenplattformen, bei denen einzelne Photonen und ihre Kohärenz sehr empfindlich auf Verlust reagieren. Die Autoren betonen aber auch, das ist keine Zauberfaser. Die Verdrehung bringt neben dem gewünschten Effekt auch etwas mit, das den Schutz wieder schwächen kann. Ein parabolisches Profil des effektiven Brechungsindex. Übersetzt heißt das so etwa, dreht man zu stark oder unter den falschen Bedingungen entstehen andere Führungseffekte, die das topologische Verhältnis kaputt machen. Deshalb gibt es eine passende Zone, in der die Verdrehung gut funktioniert und außerhalb dieser Zone nicht. Diese Zone wurde erst durch Simulationen eingegrenzt und dann experimentell getroffen. Das zeigt schön, wie moderne Photonik häufig arbeiten. Theorie, numerisches Design und Fertigung werden eng verzahnt, bis es in der Praxis passt. In den bisherigen Tests wurden noch keine kilometerlangen Strecken gezeigt. Laut den Beschreibungen wurden zunächst kurze Faserstücke untersucht, teils mit über Zentimeter bis, Dezimeter. Das klingt für Laien nach wenig, ist aber bei komplexen Mehrkernstrukturen und gezielter Anregung bestimmter Randmoden durchaus anspruchsvoll. Entscheidend ist weniger die bisherige Länge, sondern die Aussicht, dass sich die Methode im vorhandenen Fertigungsabläufe integrieren lässt, wenn die Verdrehung kontrollierbar bleibt und der Effekt auch unter realen Bedingungen, Biegen, Temperaturwechsel, Alterung funktioniert, dann könnte es dadurch eine stille, aber tiefgreifende Verbesserung der optischen Infrastruktur erreicht werden. Kurz gesagt, die Arbeit ist mehr als ein modisches Topologie-Etikett, weil sie ein praktisches Problem der Mehrkernphase adressiert und dabei auf einen Herstellungsgriff setzt, der prinzipiell skalierbar wirkt. Wenn sich das im Alltag bestätigt, wird Glasfaserkommunikation nicht spektakulärer aussehen als jetzt, aber leiser im Fehlerverhalten werden. Und das ist im Netzen oft der eigentliche Fortschritt. Man sieht also, hier geschieht etwas, was in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, aber unsere künftigen Chips und unsere künftigen Netzstrukturen tatsächlich stark beeinflussen wird in Richtung zu höherer Übertragungsrate, in geringerer Fehlerhäufigkeit. Wir kennen das ja bei unseren Rechnern. Umso mehr Leistung sie haben, umso mehr Wärme entwickeln sie und umso lautstärker sind auch die Lüfter. In den letzten Jahren hat sich zwar einiges entwickelt, dass man Lüfter größer macht, langsamer laufen lässt, größere Flügel hat und damit auch weniger Geräusche erzeugt, aber das ist eigentlich nicht das Problem, was man in großen Systemen hat. Normalerweise gilt, wenn Luft gut durchströmen kann, kann Lärm auch gut durchströmen. Deshalb sind Lüftungsschächte zum Beispiel oft echte Geräuschautobahnen und Maschinenkapseln verlieren ihren Effekt, sobald Kühlung notwendig wird. Forschende der Universität von Hongkong haben vergangenen Monat einen Ansatz vorgestellt, der dieses Dilemma entschärfen soll. Die Idee, eine bestimmte Symmetrieregel, Dualitätssymmetrie, kann helfen, dass ein Schalldämpfer trotz Luftdurchlass über einen breiten Frequenzbereich wirksam bleibt. Die Gruppe um Professor Nicolas X. Fang arbeitete daher mit Professor I. David Abrahams von der Universität of Cambridge und der Akustik-Metamaterialgruppe zusammen. Leitautor Dr. Xichao Ku beschreibt das nicht klar war, dass ausgerechnet diese Symmetrie so direkt bestimmt, wie breit ein lüftender Dämpfer Schall schlucken kann. Bisher stößt man bei passivem Absorbern oft an Grenzen. Für eine bestimmte Dicke bekommt man die Wirkung nicht beliebig breitbandig hin. Selbst wenn man Schaumstoff- oder Porenstrukturen optimiert. Der Trick der neuen Konstruktion ist, dass eine Lüftungsstruktur eigentlich kein Einwegsystem ist. Schall kann hinein und wieder heraus. Luft muss durch. Die Forscher bauen deshalb ein Zweikanalsystem aus gekoppelten Resonatoren. Ein paar einfach gesagt, zwei akustische Kammern, durch die Luft strömen kann. Der Schall wird dabei so geführt, dass er sich teilweise gegenseitig auslöscht und Energie in den Resonatoren hängen bleibt, wo sie dann in Wärme verheizt wird. Das ist wie ein akustischer Fangmechanismus. Nicht, weil der Schall nicht rein darf, sondern weil er schlechter wieder rauskommt. In Experimenten berichten die von mehr als 86% Absorption zwischen etwa 300 und 6000 Hertz. Genau in diesem Bereich liegen viele praktische Störquellen, Ventilatoren, Maschinenlärm, aber auch große Teile der Sprachfrequenz. Zusätzlich führen sie eine Kennzahl ein, die Bandbreite, Bauhöhe und Lüftungsdurchsatz gemeinsam bewertet, weil genau diese Kombination in der Praxis entscheidend ist. Offen bleibt allerdings, wie gut das Konzept mit Fertigungstoleranzen, Schmutz, Kondenswasser und wechselnder Strömungsgeschwindigkeiten klarkommt. Aber weil das Ergebnis in Nature Communications veröffentlicht wurde, ist klar, das ist nicht nur ein Basteltrick, sondern ein ernstzunehmender Ansatz, der Bau- und Maschinenakustik spürbar verbessern kann. Ultraschall ist in der Medizin beliebt. Keine Strahlenbelastung, vergleichsweise günstig und sofort verfügbar. Gerade bei Kindern ist das oft die erste Wahl. Die eigentliche Schwierigkeit steckt aber nicht in der Bildtechnik, sondern im Alltag danach, wenn man später die gleiche Stelle wieder untersuchen will. Dann reicht das gespeicherte Bild oft nicht. Entscheidend ist auch, wo genau der Ultraschallkopf aufgesetzt war und aus welchem Winkel man geschallt hat. Bei einer Zyste oder einem unklaren Befund kann das darüber entscheiden, ob man bei der Kontrolle schnell wieder die richtige Region findet oder erst lange suchen muss. Genau diesen Punkt greift Fraunhofer IPA mit dem Projekt Sonomap auf, das am 2. Februar 26 vorgestellt wurde. Heute wird die Position des Schallkopfs häufig manuell dokumentiert. Der Arzt markiert auf einem Ultraschallgerät in einem 2D-Schema ungefähr an welcher Stelle am Körper der Schallkopf lag. Das klingt einfach, ist aber in der Praxis mühsam. Körper sind dreidimensional. Leider jeder Mensch hat andere Formen. Ja, wie bei mir, weiß ich ja. Und unter Zeitdruck ist die Eintragung oft ungenau. Fraunhofer nennt als grobe Richtung, dass diese manuelle Dokumentation bis zu einem Viertel der Untersuchungszeit kosten kann. Das ist nicht nur ein Zeitproblem, sondern auch ein Qualitätsproblem. Wenn die Markierung ungenau ist, hilft sie bei der nächsten Untersuchung wenig. Sonomap soll diesen Schritt automatisieren. Die Idee: Eine 3D-Tiefenkamera erfasst die Körperoberfläche und erkennt gleichzeitig den Ultraschallkopf. Damit kann das System berechnen, wo der Schallkopf relativ zum Körper liegt und in welcher Richtung er zeigt. Diese Winkelinformation ist wichtig, weil Ultraschallbilder stark davon abhängen, wie man den Schallkopf kippt oder dreht. Schon kleine Winkeländerungen können andere Konturen, Schatten- oder Echoverhältnisse erzeugen. Wenn man also wirklich denselben Blick in Anführungszeichen wiederholen will, muss man nicht nur die Stelle, sondern auch den Winkel kennen. in der Umsetzung ist das mehr als nur eine Kamera, die etwas filmt. Die Kameradaten werden vermessen und ein Modell übertragen. In der Umsetzung ist das mehr als nur eine Kamera, die etwas filmt. Die Kameradaten werden vermessen und in ein Modell übertragen. KI-gestützte Bildverarbeitung erkennt den Schallkopf und verfolgt seine Bewegungen, ordnet die Position einer abstrahierten Körperoberfläche zu. Am Ende entsteht so eine automatische 3D-Visualisierung, die sich drehen und speichern lässt. Man kann sich das wie einen räumlichen Stempel vorstellen. Zu jedem Ultraschallbild gibt es eine Art Koordinaten am Körper. Damit das im Klinikalltag funktioniert, müssen ein paar praktische Hürden gelöst werden. Der Schallkopf muss zuverlässig erkannt werden, obwohl er je nach Gerät, Handhaltung und Kabelzug unterschiedlich wirkt. Die Körperoberfläche muss so aufgenommen werden, dass Datenschutz und klinische Abläufe eingehalten werden. Und die Anzeige muss schnell verständlich werden, weil im Untersuchungsraum keine Zeit für komplizierte Menüs ist. Fraunhofer betont deshalb auch, dass man darauf achtet, nur sichere Bilder zu erzeugen, also keine unnötigen patientenidentifizierende Informationen aufnimmt. Wichtig ist die Einordnung dieser Entwicklung. Sonomap soll Ultraschall nicht schöner machen und auch keine Diagnosen automatisch stellen. Es soll die Dokumentation entlasten und Untersuchungen besser wiederholbar machen. Gerade in der Pädiatrie kann das helfen, weil Kinder nicht immer stillhalten und jeder zusätzliche Schritt Zeit kostet. Laut Fraunhofer gibt es bereits einen Demonstrator. Als nächster Schritt ist eine klinische Studie geplant. Erst dort zeigt sich dann, ob Genauigkeit, Bedienbarkeit und Nutzen im Alltag wirklich so gut sind, wie es technisch aussieht. Der pH-Wert ist in der Chemie, Medizin, Umwelt und Biotechnologie eine zentrale Messgröße. Im Labor klappt das meist problemlos, draußen im Feld aber oft nicht. Der Grund ist häufig nicht der pH-Sensor selbst, sondern die klassische Referenzelektrode. Sie enthält Elektrolyt, Membran und oft Silberchlorid. Diese Referenz kann austrocknen, verstopfen oder driften, also ihr eigentlich stabiles Referenzsignal verlieren. Das fällt nicht immer sofort auf, macht die Messung aber unzuverlässig. Genau hier setzt Fraunhofer IPMS an und hat am 12. Februar, war ein fruchtbarer Monat, 2026 eine chipbasierte Alternative vorgestellt. In vielen modernen pH-Geräten ist die Glaselektrode bereits durch ein ISFET ersetzt. Das ist ein kleiner Halbleitersensor, der auf Ionen reagiert und sich gut miniaturisieren lässt. Das schwächste Glied blieb trotzdem die Referenz. Fraunhofer will sie durch ein zweites, ähnliches Bauteil ersetzen, ein RE-FET. Die Grundidee ist alt und geht auf Piet Bergwald zurück, der Erfinder des ISFETs. Aber Fraunhofer betont die praktische Umsetzung als robustes Bauteil, das sich trocken lagern lässt und weniger empfindlich gegen Druck und Handhabung ist. Dr. Olaf Hild, Leiter des Bereichs Chemical Sensors and Systems am Fraunhofer IPMS beschreibt genau diese Schritte als entscheidend für mobile Geräte. Das Prinzip lässt sich einfach erklären. Ein normaler IS-FET reagiert deutlich auf pH-Änderungen. Ein RE-FET reagiert viel schwächer, liefert also eine Art fast konstantes Vergleichssignal. Fraunhofer nennt als Richtwert etwa 20 Millivolt pro pH, bei RE fest, während ein idealer pH-Sensor etwa 59 mV pro pH liefert. Wenn man beide Signale vergleicht, kann man den pH-Wert berechnen ohne eine klassische Flüssigkeitsreferenz dabei mitzuführen. Eine Hilfselektrode sorgt dabei für die elektrische Kopplung, ist aber weniger problematisch als die empfindliche Referenzelektrode. Damit das stabil bleibt, setzt IPMS auf robuste Oxidschichten wie Tantalpentoxid oder Niobpentoxid. Diese Schichten bestimmen, wie sich Ionen an der Oberfläche anlagern, und sie sollten die Sensoren langlebig und lagerfähig machen. In der ersten Aufbaustufe nennt Fraunhofer einen Messbereich von pH 4 bis pH 8. Das ist nicht alles, trifft aber viele biologische und medizinische Anwendungen sowie viele natürliche Gewässer ziemlich gut. Gleichzeitig gibt es auch eine klare Weiterentwicklung, größere pH-Bereiche, weniger Drift, beide Sensorfunktionen in einem Chip plus Temperaturmessung. Auch die Elektronik spielt eine Rolle dabei. Hans-Georg Dahlmann wird als Entwickler zitiert, der darauf hinweist, dass man nach 2 oder 3 Punktkalibrierung Drift sauber kontrollieren muss. Das klingt banal, ist aber in der Praxis der Unterschied zwischen funktionierend als Demo oder funktionierend zuverlässig im Alltag. Fraunhofer spricht außerdem von Testkits und einer Vorstellung auf der Analytics 2026, also davon, dass man die Technik bereits praktisch ausprobieren kann. Warum das spannend ist? Naja, wenn die Referenz wirklich chipbasiert wird, könnten pH-Messungen kleiner, robuster und wartungsärmer werden. Das würde Anwendungen erleichtern, die heute an Pflege und Empfindlichkeit scheitern, etwa in Landwirtschaft oder Wasserüberwachung und bei Prozessmessung oder mobilen medizinischen Geräten. So, Birne voll. Das soll es für heute gewesen sein. Ja, es waren einige Sachen dabei, die sicherlich nicht einfach so vorbei rutschen können am Kopf, sondern wo man tatsächlich darüber nachdenken muss. Und ich habe ja Links dazu geschrieben. Ich denke, wenn man an einem Thema interessiert ist, sind diese Links ganz hilfreich, um sich nochmal in die wissenschaftlichen Arbeiten oder Veröffentlichungen einzulesen, um das dann besser verstehen zu können. Also es gibt Grundlagenforschungen und die helfen dabei, dass unsere Geräte präziser, schneller, kleiner, preiswerter und sicherer werden. Diese Entwicklung geschieht in Deutschland sehr, sehr häufig und intensiv. Und wenn wir von unserem Deutschland, das ist jetzt nicht irgendwie nationalistisch gemeint, sprechen und teilweise auch so negativ sprechen, finde ich das nicht gut. Wir haben ein so hohes Potenzial in der Forschung, in der Entwicklung, in technologischen Fortschritt, dass wir darauf bauen können. Wir müssten ein bisschen mehr stolz sein auf uns in Deutschland, was wir alles schaffen und alles tun und nicht nur immer über den großen Teich zu unseren ehemaligen Freunden gucken oder Angst vor China zu haben. Angst sowieso nicht, aber wir sind in Deutschland auch gut. Und ich sage vorher, es werden gerade im Bereich Akkumulatoren, also Batterien für Elektroautos zum Beispiel, in einen Entwicklungsstand gebracht, dass wir in 2 Jahren wahrscheinlich über die heutigen Reichweiten lachen werden. Aber gut, kommt dann irgendwann in einem anderen Beitrag mal. Da gibt es ganz, ganz interessante Fortschritte. Und ich warte ja auch eigentlich schon lange darauf, dass ich ein Elektroauto habe, was eben 5000 Kilometer am Stück fahren kann oder vielleicht lebenslang nie aufgeladen werden muss. Naja, das wird ein Traum bleiben. So, das soll es für heute gewesen sein. Es ist Sonntag, wir haben es 14.19 Uhr und Anfang März. Schönes Wetter draußen, ist aber noch ein bisschen kühl, aber es lässt hoffen, dass irgendwann auch der Frühling hier bei uns richtig aufschlägt und nicht nur mal so um die Ecke guckt. Und dann, wenn ich dann wieder raus kann, draußen sitzen kann, dann meine ich mein Rentner-Dasein damit ein klein wenig adeln zu können. Vielen Dank an alle Spender, vielen Dank an alle, die mithelfen, dass wir weitermachen können. Und ich wünsche allen, bleibt gesund, macht euch Spaß, macht euch Freude und lasst euch nicht unterkriegen von dieser beschissenen Welt, mit diesen beschissenen Idioten, die an jeder Ecke der Welt ein neues Feuer anfangen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Also, wir haben ja jetzt, wer das pünktlich hört, pünktlich heißt, wenn es online ist, ist es schon wieder dunkel draußen, wir haben es Abend. Aber ich wünsche euch dann allen eine schöne Woche, eine ruhige Woche. Und ich wünsche, dass unsere Welt etwas ruhiger wird und dass es uns mindestens genauso gut gehen wird im nächsten Monat wie in diesem Monat. Und wenn es uns im Moment nicht gut geht, dass es uns dann besser geht. Das war's für heute. Ich bedanke mich nochmal bei allen Spendern, tue einen Daumen nach oben und sage, und immer eine Spende übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.